Freunde des Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Korbjäger-Podcasts. Mein Name ist Ole Frerks und ich begrüße euch heute zu einer besonderen Ausgabe, denn die Saison ist durch. Die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, die Lakers sind Meister. Und da Max gerade verhindert ist, habe ich mir Verstärkung geholt von jemandem, dem dieses Team am Herzen liegt. Also unsere Patreon-Freunde kennen ihn eh schon. Jetzt ist er, glaube ich, zum ersten Mal auf dem normalen Feed dabei. Mein Bruder Philipp, guten Morgen. Hallo. Und Glückwunsch erstmal.
Vielen Dank, guten Morgen.
Ja, wie hat sich's gestern angefühlt? Konntest du ein kleines bisschen zelebrieren?
Zelebrieren. Ich bin letzte Nacht zur zweiten Halbzeit aufgestanden, nur zur zweiten Halbzeit, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Bin zu einem Spielstand von, ich weiß nicht mehr ganz genau, über 28 Punkte Führung, glaube ich, zur Halbzeit.
Ja, es waren ungefähr 800 Punkte Unterschied.
Ja, und dann habe ich die zweite Halbzeit wenig beunruhigt eigentlich genossen und ich habe fairerweise schon ein bisschen während des Spiels mich darauf eingestellt, dass es klappt und habe mich dabei auch sehr gefreut. Tagsüber, ja, war dann, ich habe natürlich irgendwie Forum und irgendwelche Medienberichte schon verfolgt, aber so richtig zelebrieren war jetzt wahrscheinlich nicht drin.
Ist ja auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, die erste Meisterschaft der Lakers, die du jetzt im Berufsleben mitbekommen hast, oder?
Ja, die letzte war 2010, da war ich noch Student. Da erinnere ich mich noch sehr genau an Spiel 7 im Bett geguckt und dann wurde es hell. Und nachdem es aussah, als würden sie verlieren, haben sie doch gewonnen. Erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch dran.
Und, ja. Das war eine andere Intensität in einem Closeout-Game, als das gestern der Fall war, auf jeden Fall.
Ja. Ja, das weiß ich auch wahrscheinlich gerade deswegen noch, weil das so eine Achterbahnfahrt war und man schwankte zwischen Euphorie und Depression.
Ja, das war so ein Spiel, das weiß ich natürlich als damals noch ein bisschen intensiverer Celtics-Fan auch noch ganz gut, wo man irgendwie danach dann auch eigentlich nicht pennen konnte, sondern eher so einen Marathon laufen musste wegen der ganzen Adrenalin. Aber dann ganz kurz, also einen kleinen Disclaimer noch, also Shoutout an die Miami Heat natürlich. In den kommenden Tagen wird es auch noch eine weitere Folge geben, die so ein bisschen breiter über die Finals und über die Saison auch sprechen wird. Heute wollen wir aber halt so ein bisschen über den Meister und deswegen auch so die Fan-Perspektive sprechen. Und da kann man eigentlich gleich ganz gut anknüpfen. Also dieses Lakers-Team war jetzt vielleicht oder definitiv nicht so dominant wie die 2001er-Ausgabe, die ja meiner Meinung nach zusammen mit den 17er Warriors wahrscheinlich das beste Playoff-Team aller Zeiten war. Wir nur ein Spiel verloren haben gegen Iverson damals. Ja. Trotzdem fühlt es sich jetzt aus meiner Sicht in dieser Saison, in diesen Playoffs für die Lakers ziemlich undramatisch an. Also in den ersten drei Runden wurde jeweils ein Spiel verloren, jetzt waren es zwei, aber so richtig ins Wanken gekommen sind die Lakers meiner Meinung nach nie. Wie hast du das erlebt? Also gerade im Vergleich zu den anderen, wie gesagt, fünf Meisterschaften, die man natürlich als Lakers-Fan zu Lebzeiten schon gesehen hat.
Ja, also rückblickend hast du natürlich recht. So richtig knapp war es nie. Vor den Serien habe ich schon eigentlich jeden Gegner durchaus ernst genommen. Und ich glaube, das war auch so die vorherrschende Stimmung in den Medien und zumindest in Fankreisen. Also gerade die Blazers waren natürlich als der stärkste Achter aller Zeiten gehypt. Die Rockets waren einfach so ein wahrscheinlich unkonventioneller Spielstil, vor allen Dingen eben genau konträr zu dem, was die Lakers spielen, dass man sich schwer getan hat, vorab die einzuschätzen. Und die hatten natürlich zwei Superstars. Die Nuggets hätte man wahrscheinlich von vornherein am wenigsten ernst genommen, aber sie haben ja die Clippers rausgehauen, auf die man sich die ganze Zeit eingestellt hatte und die ich fairerweise auch eigentlich die ganze Zeit als den mutmaßlich stärksten Gegner ausgemacht hatte. Also ähnlich bei Miami. Miami hat man auch nicht von vornherein gedacht, dass die so stark sein würden, aber sie sind immerhin in die Finals gekommen und haben alle anderen, die eigentlich stärker sein sollten, als sie selbst rausgeschmissen im Osten. Deswegen, rückblickend kommt es einem jetzt so vor, als wäre es einigermaßen entspannt gelaufen. Aber in jeder Serie war natürlich auch früh das eine oder andere Spiel auf der Kippe. Dann haben sie ja auch, ich glaube, in den ersten beiden Runden das erste Spiel verloren.
Ja.
Was sowieso einen dann immer ein kleines bisschen nervös macht, wenn man das erste verliert. So im Sinne von, oh, habe ich mich vielleicht doch getäuscht? Ist hier doch irgendwie das Kräfteverhältnis ein bisschen anders als eingeschätzt. Aber zumindest in den ersten drei Serien hat man, oder hatte ich jedenfalls früh den Eindruck, okay, sie schauen sich das am Anfang ein bisschen an, aber sie sind dann doch überlegen. Und ob es dann 5, 6, naja, bei 7 Spielen wäre ich wieder nervös geworden. Aber wenn es 5 oder 6 Spiele dauert, im Grunde genommen ist es egal. Sie sind besser als der Gegner und früher oder später wird sich das auch niederschlagen.
Ich fand das gerade jetzt in den Finals irgendwie, die beiden Spiele, die sie verloren haben, hat Jimmy Butler halt irgendwie auch so ein Niveau erreicht, das ja schwer zu erreichen ist. Also für mich waren das irgendwie so ein bisschen, die Performances, die er da geliefert hat, haben mich so ein bisschen an LeBron James 2015 erinnert, als ihm halt Kyrie Irving weggebrochen ist, Kevin Love weggebrochen ist und er halt irgendwie gegen ein deutlich talentierteres Warriors-Team dann irgendwie so ein bisschen alles auf seine Schultern genommen hat, auch das Tempo so auf seine Art und Weise kontrolliert hat. Und ich konnte mir halt, also bei allem Riesenrespekt an Jimmy Butler natürlich für diesen Playoff-Run und gerade für diese Leistung in den Finals, konnte ich mir das halt irgendwie nicht so richtig denken, dass er gerade nach Spiel 5, dass er das halt in Spiel 6 einfach normal machen könnte. Ja. Deswegen, das war dann irgendwie auch so ein Punkt. Es gab ja jetzt auch schon so ein bisschen diese Darstellung von wegen, dass die Lakers so ein bisschen, ja, Kugeln ausgewichen sind. Also einerseits wegen den Clippers, die wir, ich glaube, das muss man wahrscheinlich rückblickend sagen, alle überschätzt haben. Und das haben sie, glaube ich, auch selbst getan. Und halt dadurch jetzt natürlich, dass es sicherlich auch ein bisschen relevanter, dass die Heat sich halt, also im ersten Spiel der Finals gleich 2 ziemlich bittere Verletzungen abgeholt haben. Ich finde es auch okay, wenn man das erwähnt, gleichzeitig, man kann es ja dem Team, das letztendlich gewinnt und das überwiegend gesund bleibt, auch wenn Avery Bradley nicht dabei war und so und Rondo ein paar Spiele verpasst hat, kann man es ja nicht vorwerfen. Deswegen, also ich mag immer dieses Gerede nicht so von wegen, das ist jetzt irgendwie ein Fußnotentitel oder ein Asterisk-Titel, weil letztendlich jedes Jahr gibt es halt irgendwie ziemlich viele Verletzungen in den Playoffs und Sachen, die man nicht so richtig vorhersehen kann. Und es läuft darauf hinaus. Ich finde, das minimiert jetzt nicht unbedingt das, was die Lakers da erreicht haben. Also ich finde, das war schon zu einem sehr, sehr großen Teil einfach, dass sie das extrem souverän und überwiegend mit einer sehr hohen Intensität in den Playoffs durchgespielt haben.
Ja, also ich glaube auch, jedes Meisterteam so ungefähr braucht ein bisschen Glück, dass bei ihnen alle fit bleiben und hat wahrscheinlich in der einen oder anderen Serie mal Glück, dass der ein oder andere ausfällt. Ich glaube auch, wenn die Lakers jetzt irgendwie immer in Spiel 7 verloren hätten gegen Gegner, bei denen irgendwie einer der besten Spieler fehlt, dann hätte das vielleicht noch ein bisschen mehr Gewicht. Am Ende ist ja, das ist jetzt irgendwie dann, es verbleibt als ein Skip-Bayless-Argument, aber viel mehr ziehe ich da jetzt nicht raus. Aber ich muss auch sagen, also nachdem, früher wäre mir das nicht egal gewesen, mittlerweile ist es mir als Fan jedenfalls völlig egal, wenn Leute das jetzt heranziehen wollen, um den Titel irgendwie zu diskreditieren, weil das hat man dann einfach gemerkt, sowas gibt's jedes Jahr.
Ja. Sehe ich ganz genauso. Aber also da das finde ich auch noch einen ganz, ganz guten Ansatzpunkt, weil ich das irgendwie die letzten Tage oder also vor allem gestern jetzt gerade so auf Social Media relativ viel mitbekommen habe, dass Lakers-Fans sich rausgepickt haben, irgendwelche Takes von irgendwelchen Medienleuten von vor einem Jahr und im Prinzip so ein bisschen die, also es wirkt mich auf mich ein kleines bisschen paranoid, aber dass sie so ein bisschen die Behauptung aufstellen, niemand hat je an uns geglaubt, ihr habt alle gesagt, LeBron ist washed und er kann den Westen nicht gewinnen. Und da, also so ganz viele quasi Argumente, die, also ich meine, Skip Bayless kann man vielleicht ausklammern, aber ich weiß nicht, wie viele ernstzunehmende Leute sowas behauptet haben. Egal.
Außer LeBron vielleicht.
Ja, mit dem Washed King meinst du?
Ja, ja.
Das ist aber im Prinzip auch von ihm, ne? Aber also inwieweit irgendwie so an einigen Sachen da ein bisschen was dran ist, können wir gleich noch besprechen. Aber warst du nach der letzten Offseason davon überzeugt, dass es so eine Saison geben könnte? War das auch dein Eindruck bei anderen Lakers-Fans oder ist das jetzt so ein bisschen, gut, jetzt haben wir es geschafft und jetzt sagen wir euch, wir haben es ja euch ja immer gesagt sozusagen. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Darstellung verändert sich so ein bisschen.
Ja, ich glaube, die Darstellung verändert sich immer im Laufe der Saison. Und nachdem dann irgendwas geklappt hat, also ich meine, es war jetzt nicht so, als wären die Lakers je Außenseiter gewesen. Sie waren, glaube ich, bei vielen lange nicht der Top-Favorit dieses Jahr. Also mir ging es so, als Davis dann kam, dachte ich schon, ich wusste nicht ganz genau, wie gut Davis ist. Ist er jetzt Top 5, Top 10 oder was auch immer genau? Ich wusste auch nicht zu 100%, ist LeBron noch LeBron, wie man ihn kennt. Vor allem vor der Verletzung letztes Jahr. Aber ich dachte schon, dass es eine Chance gibt auf Meisterschaft. Ich wusste jetzt auch nicht, welches andere Team unbedingt besser sein soll. Also bei den Clippers habe ich gedacht, ja, okay, deren zwei beste Spieler sind wahrscheinlich jeweils 1A und 1B zu den Lakers besten Spielern. Deren Supporting Cast ist besser. Wie viel das dann aber in den Playoffs ausmacht, war ich mir nicht sicher. Ich glaube, in der Playoff-Serie habe ich LeBron mehr vertraut als Kawhi und Playoff P war so der Wackelkandidat. Ich erinnere mich halt immer noch an ihn bei den Pacers, wo er in den Playoffs eher überperformt hat im Gegensatz zur Regular Season. Deswegen tue ich mich manchmal noch damit schwer, ihn so wenig ernst zu nehmen, wie seine letzten Playoff-Runs suggerieren. Aber also im Osten habe ich jetzt kein Team gesehen, vor dem ich jetzt wirklich Angst hatte. Klar, die Clippers waren, ja, hätte ich nah dran gesehen, aber vielleicht 50-50. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Lakers was geschafft haben, wo sie erstens, also ich glaube, Spieler haben gerne die Perspektive, wir gegen die Welt. Das hilft vielleicht auch.
Auf jeden Fall.
So zu denken, deswegen ist das von mir aus auch legitim. Klar gab es die Medienfuzzis, die von Anfang an gesagt haben, Lakers zu schlecht in der Breite und die schaffen es nicht. Aber gut, also ich meine, es gibt auch genug Medienfuzzis. Also wenn nicht jeder gerade die genau gleiche Meinung vertritt, dann wird sowas immer passieren. Und wenn irgendwer anders Meister gewesen wäre, dann gäbe es diese Stimmen auch, die man jetzt raussuchen könnte. Deswegen, also ich habe es von vornherein für möglich gehalten. Ich glaube, so nach den Regular-Season-Spielen, Siegen gegen die Bucks und gegen die Clippers, ab da war ich dann eigentlich irgendwie auch positiv, dass es tendenziell klappen würde und habe mich getraut, es zu hoffen. Und dann eigentlich im Laufe der Rocket-Serie habe ich dann gedacht, ja, im Zweifel packen sie das.
Ja, ich habe auch diese beiden Spiele in der Regular Season, kurz bevor sie unterbrochen wurde, waren bei mir auch der Hauptgrund, warum ich sie dann vor dem Restart, als noch gar nicht klar war, ob es den so geben würde, wie es ihn dann gab und ob man das so durchziehen könnte. Übrigens natürlich Shoutout auch an die NBA, kein positiver Corona-Test in 3,5 ja. Monaten oder was, zumindest unter den Spielern und Teams. Also das ist ja auf jeden Fall ziemlich krass, gerade wenn man das jetzt irgendwie mit der NFL vergleicht, aber das war so bei mir auf jeden Fall der Grund, warum ich auch dachte, ich habe zwar noch meine Restzweifel, aber ich kann mir jetzt halt vorstellen, dass die Lakers den Titel holen. Und ich habe halt auch irgendwie diese beiden Spieler gesehen, bei mir war das schon so, dass ich letztes Jahr halt Kawhi gesehen habe und gedacht habe, der ist mittlerweile schon auf einem Level, wo er ziemlich das geben kann, was LeBron in den Playoffs auch gibt. Und das stimmte nicht. Also wenn man ehrlich ist, dass ich glaube, diese Playoffs, die LeBron jetzt auch wieder gespielt hat, wo er meiner Meinung nach relativ selten so in den Overdrive schalten musste, also auf sein allerhöchstes Niveau, hat er trotzdem, finde ich, einfach nochmal bewiesen, dass er ein Spiel besser kontrollieren kann als jeder andere. Und das hat es, finde ich, zu einem sehr großen Teil gemacht, weil auch Davis hat für mich auf jeden Fall sein Bild von ihm, das ich hatte, einerseits ein bisschen korrigiert, also gerade mit dem, was er defensiv leisten kann, und andererseits insofern ein bisschen bestätigt, dass er, finde ich, er ist eigentlich die perfekte Nummer zwei. Und das heißt nicht, dass er derjenige sein muss, der am zweitmeisten irgendwie Punkte macht. Er kann auf jeden Fall auch der Topscorer sein, aber er braucht halt irgendwie jemanden, zumindest Stand jetzt noch, der ihn so ein bisschen füttert und vielleicht auch ein bisschen anleitet und der halt die Verantwortung übernehmen kann. Und deswegen ist diese Symbiose irgendwie so krass. Also deswegen waren auch, ja, diese beiden Spiele in der Regular Season waren so ein erster Punkt, und auch als die Lakers dann so bei den Seeding Games eigentlich erstmal richtig mies aussahen, habe ich mir schon auch gedacht, warten wir mal, bis die Playoffs anfangen, als dann irgendwie Leute schon davon anfingen, die Blazers kegeln die jetzt raus und was auch immer, was ich immer so ein bisschen albern fand. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser US-Journalismus oder, also eigentlich ist es eher ein US-Performance-Art, also wie halt gerade diese Debate-Shows funktionieren, dass es halt eigentlich nur dann genommen wird, wenn sich jemand auch so richtig krass aus dem Fenster lehnt und halt einfach was behauptet. Und ich glaube, das ist dann halt so ein bisschen das, was einem jetzt um die Ohren fliegt. Aber ja, um nochmal an das Thema mit der letzten Offseason anzuknüpfen, also gerade wenn es um den Supporting Cast geht, muss man sich bei Rob Pelinka so ein bisschen entschuldigen? Also ich meine, ich habe das auch unter Lakers-Fans letztes Jahr mitbekommen, dass viele dachten, oh mein Gott, also Dave ist super, aber danach hat er eigentlich alles falsch gemacht und nichts hat funktioniert. Und ich glaube, das muss man jetzt so ein bisschen korrigieren. Also hätte man das kommen sehen müssen? Wusste er mehr oder hat er vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt?
Gute Frage. Also ich versuche mich zu erinnern, wie es mir ging. Ich glaube, meine Enttäuschung oder Wut galt definitiv Magic Johnson und nicht Pelinka. Ich habe über Pelinka halt oft dann gelesen, dass er das andere oder das General Manager ihn nicht mögen aus seiner Zeit als Agent und dass das auch dazu führen kann, dass sie mit ihm keine Deals machen, zumindest wenn dann nur welche, die ihn extrem übervorteilen würden. Das hat mich dann eigentlich skeptisch gemacht, was ihn anging. Ansonsten habe ich jetzt an ihm persönlich nicht so viel von dem, was in der Offseason letztes Jahr irgendwie schlecht zu laufen ging, insbesondere natürlich vor Davis. Also ich glaube, dass Johnson, Magic Johnson, Debakel war doch noch vor dem Davis-Trade, oder?
Ja, und Johnson ist doch irgendwie an dem Tag, glaube ich, gegangen, als Frank Vogel als Coach vorgestellt werden sollte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also genau. irgendwie hing das auf jeden Fall miteinander zusammen.
Und hat ihn dann irgendwie bei First Take quasi als Backstabber gebrandmarkt.
Rob Wortwörtlich.
Ringer. Ja, also ich fand Magic unmöglich, glaube ich. Deswegen, also auch bei den Spielern dann kam, klar, dann sah es nochmal kurz doof aus, weil man sich kurzzeitig Hoffnung gemacht hat, dass Kawhi jetzt auch noch kommt. Und dann, ja klar, sieht man natürlich irgendwie immer ein bisschen blöd aus, wenn man dann da sitzt und der geht zum Nachbarschaftsteam und nimmt gleich noch jemand anders mit. Aber ja, also die Moves danach, das war ja im Grunde genommen, das war alles solide, das war alles jetzt, es gab halt dann, glaube ich, nicht mehr so die Perspektive, noch jemand irgendwie so einen quasi dritten Star zu holen. Ich dachte eigentlich, glaube ich damals schon, dass er im Rahmen von dem, was dann noch möglich war, eigentlich ganz, ganz vernünftig gehandelt hat. Ein bisschen war es die gleiche Situation dann nochmal während der Saison, wo man sich dann auch ein bisschen mehr Hoffnung gemacht hat, dass vielleicht der ein oder andere noch aufspringt. Und dann war es eher so ein bisschen Resterampe-mäßig. Aber so richtig ihm dafür verantwortlich gemacht, habe ich eigentlich nicht. Also ich fand, die Lakers haben sich wegen Magic Johnson und im Zuge dieser ganzen, dieser komischen 1-2 Wochen echt maximal schlecht dargestellt. Und von da ab wäre ich auch nicht gänzlich verwundert gewesen, wenn kein Davis kommt, wenn auch sonst nicht großartig was passiert und wenn diese Saison genauso enttäuschend wird wie die letzte. Das hätte ich aber alles, glaube ich, nicht an ihm festgemacht. Und als dann Davis kam, fand ich die Moves danach jetzt, auch wenn kein Einzelnen mich irgendwie begeistert hat, aber ich dachte so im Rahmen von dem, was geht, waren die alle in Ordnung. Und wenn die Lakers vielleicht damals in der Gunst von anderen Spielern oder Free Agents nicht ganz oben standen, dann hätte ich das alles wahrscheinlich Magic in die Schuhe geschoben. Deswegen, Pelinka hat sich bei mir wenig Wut eingefangen. Klar, Leute, die ihn jetzt ganz schlecht gemacht haben damals, müssen sich vielleicht entschuldigen. Aber ja, also unter Lakers-Fans war auch mein Eindruck, das war jetzt nicht so der Primäre, der es abbekommen hat. Also klar, Magic ist für viele immer noch heilig, gerade die etwas Älteren. Aber ich glaube schon, also sogar wahrscheinlich noch mehr die Bass-Familie war dann so, also man hat schon mal gelesen, irgendwie sell the team. Linke hat wenig abbekommen. So, alle haben gesagt, ja gut, wenn es so ist, was wir nicht beurteilen können, dass andere General Manager mit ihm einfach nicht kommunizieren, weil sie nicht mögen, dann ist es ein Problem für die Lakers, dann muss er gehen. Aber das wäre dann gar nicht, weil er irgendwie schlecht wäre, sondern weil Perception matters.
Ja, ich glaube, das ist bei ihm auch so ein bisschen der Faktor, dass es ja durchaus auch solche Artikel gab, dann mit anonymen Quellen. Man kann das halt immer dann nicht zurückverfolgen, von wie vielen Teams und ob das vielleicht eigentlich ein Team ist, was sowas lanciert. Ne? Und ich glaube, Pelinka ist halt in der Hinsicht auch so ein bisschen, ich weiß, dass man das auf jeden Fall in der denkt. Und also, ich jetzt gerade vor 2 Tagen war ja auch zu lesen, dass das irgendwie ein Team gibt Millionen für eine Medienkampagne aus und das andere konzentriert sich auf Titel. Also, das ist natürlich die Gegenüberstellung. Ich glaube, bei Pelinka ist einfach so ein bisschen ein Faktor. Also, das war bei mir auf jeden Fall so, warum ich ihn lange Zeit nur so halb ernst nehmen konnte und auch immer noch manchmal meine Schwierigkeiten habe, dass er halt bei jeder Gelegenheit so extrem schwülstig redet und hat allem so einen krass übergeordneten Sinn irgendwie immer beimessen muss. Also
KCP hat er irgendwie mit der Spaltung des Meeres durch Moses verglichen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Das sind so Beispiele. Und hat er hat ja auch teilweise einfach irgendwie ganz komische Stunts gebracht. Also einmal, wo er irgendwie dann bei einem Team-Meeting erzählt, dass er Kobe irgendwie mit Heath Ledger zusammengebracht hat, um über seine Performance als Joker zu sprechen, was halt von den Zeiten her gar nicht stimmen konnte, weil Heath Ledger da schon irgendwie tot war und also alles möglich. Also er ist halt irgendwie so eine lustige Figur.
Ja, die Wahrheit darf einer guten Story bei ihm einfach nicht in den Weg kommen.
Ja, genau.
Deswegen. Ja, das ist so. Das ist, glaube ich, so. Ich fand die eine oder andere Pressekonferenz von ihm dadurch auch wahnsinnig unterhaltsam. Aber klar, ich stimme dir vollkommen zu. Also der kommt auch teilweise sehr dummschwätzerig daher, aber er kommt auch sehr erfolgsbesessen daher. Das heißt, als er kam, hat er gesagt irgendwie, er wird nicht ruhen, bis die Lakers wieder Meister sind. Und das habe ich ihm abgekauft. Deswegen.
Ja, und also wir können ja, also das hatte ich mir eh gedacht, dass wir mal so 1-2 Namen durchgehen können, die irgendwie im Lauf dieser Saison zu den Lakers gestoßen sind und oder teilweise auch ein Jahr davor und die jetzt in den Playoffs, also gerade mich teilweise schon extrem überrascht haben und irgendwie mein Bild von ihnen ziemlich korrigiert haben, dachte ich, machen wir mal so ein bisschen Name-Dropping-mäßig und können hinten anfangen, weil Markieff Morris war einer der letzten, den sie geholt haben.
Ja.
Und also ich schließe mich da auch mit ein, wo halt alle gesagt haben, ja, dann haben sie nicht den Morris bekommen, den sie haben wollten, weil der andere Marcus Morris halt deutlich mehr im Saft stand und über die letzten Jahre auch deutlich mehr abgeliefert hat eigentlich, aber Markieff jetzt in den Playoffs ja absolut eine wertvolle Rolle gespielt, auch 42% seiner Dreier, glaube ich, getroffen, das war jetzt absolut nicht was, was ich habe kommen sehen.
Ja, nee, also gerade letzteres war, glaube ich, total überraschend. Seine Rolle, zumindest eine kleine, hätte er wahrscheinlich eh gekriegt, weil man, wenn man klein spielen wollte, ihn irgendwie gebraucht hat, auf 4, teilweise wahrscheinlich hat er auch mal ein bisschen 5 gespielt. Ist halt schon ein Brocken. Oder wie dein Kollege über LeBron sagen würde, ein Brummer.
Ja.
Nur nicht so schnell wahrscheinlich wie ein Brummer sein sollte. Aber ja, dass der Dreier getroffen hat, war gerade, ich weiß gar nicht mehr in welcher Serie, jetzt in den Finals war es ja nicht so ein Faktor bei ihm, war mein Eindruck zumindest. Aber dass er über die Playoffs ganz gut Dreier getroffen hat, war sehr wichtig, weil das jetzt nicht unbedingt die Lakers Stärke war.
Und dann machen wir weiter mit KCP. Er hat das Meer tatsächlich gespalten.
ja, also ich glaube, er hat sich komplett rehabilitiert bei Lakers-Fans. Ich glaube, du hattest das in irgendeiner vorherigen Podcast-Folge auch mal angesprochen. Die Lakers-Fans sind seit Jahren der Meinung, der kriegt halt viel Geld, weil Klient von Rich Paul. Das ist wahrscheinlich auch so. Und seit Jahren ist er vor allen Dingen sehr unkonstant. Aber über die Playoffs war er wahrscheinlich der drittkonstanteste Laker. Auf jeden Fall wahrscheinlich der verlässlichste Dreierschütze, auch High Volume relativ. Und hat auch viele wichtige Würfe, habe ich in Erinnerung, die er getroffen hat. Und weniger dumme Fouls, als ich es von ihm gewohnt bin. Also jetzt denke ich und wahrscheinlich alle anderen auch, er soll gerne nochmal den nächsten erstmal übertrieben wirkenden Vertrag bekommen.
Ja, ich habe es mir auch gedacht, also gerade wenn man sich jetzt dann nochmal die Finals angeguckt hat, wo er jetzt irgendwie seine Würfe jetzt nicht unbedingt so konstant getroffen hat, aber gerade defensiv auch, was er und auch Danny Green, der bei den Lakers auf jeden Fall, bei den Lakers-Fans teilweise zu einer, ja, negativen Figur gemacht wurde, weil er halt auch einfach diese ganzen Playoffs übergefühlt keinen Wurf getroffen hat. Was die beiden defensiv gemacht haben, das war, glaube ich, schon extrem wichtig. Also diese, wie sie es beispielsweise geschafft haben, Duncan Robinson in fast allen Spielen ziemlich abzumelden. Also erst ein, zwei Mal ist er schon richtig durchgekommen, unter anderem in Spiel 5, als er auch seine 26 Punkte waren es, glaube ich, gemacht hat. Aber ansonsten, es war schon auch ein Schlüssel, halt solche schnellen Spieler auf dem Flügel zu haben, die da was abmelden können. Also da hatte ich auch, also KCP, glaube ich, vor allem defensiv wirklich unterschätzt. Und also ich meine, das ist ja sowieso ein bisschen das übergeordnete Thema, was man jetzt bei den Lakers echt festhalten muss, dass sie vier ziemlich unterschiedliche Gegner nacheinander hatten, die sie alle eigentlich defensiv wirklich abgemeldet haben. Also das war ja in erster Linie ihre Identität, dass sie einfach ein extrem starkes Defensivteam waren. Und das dafür sind halt auch wirklich gerade KCP und Green auch sehr wichtig gewesen, fand ich.
Ja, auch gerade eigentlich wahrscheinlich in den ersten beiden Runden, wo man jeweils so Star-Guard-Duos hatte, so dass beide wahrscheinlich jeweils die Hauptaufgabe hatten, einen von beiden zu stoppen. Und jetzt in dieser Serie ging es mehr darum, irgendwie Leute von der Dreierlinie zu chasen. Ja. Und also KCP ist, glaube ich, jetzt nicht wahnsinnig kräftig, aber er ist flink und er hat einfach vermieden, jetzt in jeden Dreierschützen reinzurennen, wie er das, glaube ich, während der Regular Season noch häufiger gemacht hat. Das hat jetzt, den Part hat eigentlich mehr Kuzma übernommen. Ja, Danny Green war auch dann, also ich fand ihn auch nicht in jeder Serie defensiv stark, zumindest hat er zwischendurch so Brain Farts, die
gehören dazu.
Ja, anscheinend. Hätte ich jetzt bei ihm gehofft, dass er sie am wenigsten hat. Aber waren jetzt in den Finals, war das auch völlig okay. Da war in der Hinsicht auch nicht mehr viel. Also offensiv blieb es konstant ziemlich mies, aber defensiv war er jetzt zumindest keine Schwachstelle.
Und dann gibt es im Supporting Cast vor allem, also aus meiner Sicht zumindest, kannst du mir natürlich auch gerne widersprechen, zwei massive Überraschungen in diesen Playoffs. Einmal Dwight Howard, auch wenn er jetzt im Lauf der Finals immer weniger gespielt hat und auch meiner Meinung nach das zu Recht war, weil einfach Davis auf der 500 mal besser funktioniert hat, aus eigentlich ziemlich klar ersichtlichen Gründen. Also es hat mich eigentlich ein bisschen gewundert, wie lange das gedauert hat. Trotzdem hat Howard, also gerade auch in der Nuggets-Serie, wirklich einen teilweise guten Part gespielt, was ich im Leben nicht dachte, dass Dwight Howard das noch tun würde, tatsächlich. Also ich habe den eigentlich so seit 2, 3, 4 Jahren abgeschrieben. Und dann natürlich Playoff Rondo.
Ja. Also bei Howard habe ich zugetraut. Der hat ja die ganze Saison eigentlich so gespielt. Der hatte auch in der Regular Season mal ein Spiel, wo er einen Punkt und 2 Rebounds geholt hat und nach 10 Minuten auf der Bank saß. Hatte aber auch immer mal Spiele, wo er 20 oder ein paar mehr Minuten gespielt hat und er so an 10 und 10 gekratzt hat. Auch immer einen Haufen dumme Fouls. Aber gegen manche Gegner war er wirklich einfach super gut. Und ich habe schon vor der Serie gegen die Nuggets gedacht. JaVale McGee gegen Jokic kann man vergessen. Jo. Aber Howard einfach mit seiner Physis und dass er auch hin und her rennt und Jokic ihm hinterher rennen muss, wenn der irgendwie nach vorne läuft und auf einen Pass unterm Korb wartet. Also habe ich schon die Hoffnung gehabt, dass er eine gute Rolle spielen kann. Klar, gegen die Heat hat man ihn nicht gebraucht, vielleicht nicht nur nicht gebraucht, sondern auch hätte ihn nicht spielen können teilweise. Wahrscheinlich noch besser gegen Bam, aber solange Olynyk spielt irgendwie und an der Dreierlinie rumläuft, ja, kannst du ihn nicht einsetzen. Und phasenweise oder gegen manche Gegner ist man mit Davis wahrscheinlich sowieso besser dran. Mit Rondo habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich glaube, wir haben das letzte Mal gesprochen, da war kurz vor Rückkehr von Rondo.
Genau, das war vor der Rocket-Serie. Da haben wir noch scherzhaft, vielleicht ist das ja die Lösung.
Ja, und ich habe auch gesagt, ich glaube, ich habe sowas gesagt wie, wenn es auf ihn ankommt, dann läuft alles falsch und hoffentlich sehen wir ihn möglichst wenig. Damit lag ich maximal falsch.
Ja, lagen alle. Also ich meine, ich wusste schon, dass der immer noch in der Lage ist, irgendwie gutes Playmaking zu liefern und so, also dass der halt sein Leben lang ein guter Passer bleiben wird, ist klar, aber also er hat im Lauf der Saison ja wirklich nicht diese Bewegung teilweise in der Defensive gezeigt und auch, also er war jetzt in den Finals als Scorer nicht irgendwie konstant. Er hat, glaube ich, zwischendurch 3 Spiele gehabt, wo er jeweils nur höchstens ein Field Goal hatte, aber selbst da hat er, also in Spiel 4 war das, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er trotzdem irgendwie mit 1 von 7 sehr gutes Playmaking-Spiel gemacht, hat irgendwie dafür gesorgt, dass die Minuten ohne LeBron, was eigentlich ja seit Jahren bei jedem LeBron-Team immer ein ziemlich großes Fragezeichen sind, dass die halt überwiegend positiv verlaufen sind, was echt, also für so ein Team extrem wichtig ist. Also muss man eh sagen, LeBron hat, glaube ich, in diesen ganzen Playoffs kein einziges Mal über 42 Minuten gespielt. Was irgendwie auch immer so andeutet, im schlimmsten Fall hätte man sogar noch ein bisschen mehr machen können, sozusagen. Und dafür war Rondo wirklich zum Teil mitverantwortlich. Und also gerade jetzt dann in Spiel 6 war er dann auf einmal auch als Scorer total präsent, der irgendwie Pirouetten gezeigt hat, der den Korb attackiert hat, wie man es eigentlich seit Celtics-Tagen teilweise so nicht gesehen hat. Und das ist auf jeden Fall auch echt nochmal eine krasse Redemption-Story. Ich finde es immer sau lustig, dass also wie oft auch Mike Green während den Übertragungen erwähnt hat, ja, Playoff Rondo, er hasst diesen Namen, aber irgendwie, ja, irgendwie ist er in den Playoffs tatsächlich auch immer so ein bisschen besser. Also das immer so angedeutet hat, weil dass Rondo sich über den Nickname aufregt, ist schon irgendwie sehr, sehr witzig.
Ja, das ist in der Tat witzig. Und es ist dann eine Beleidigung dafür, wie er in der Regular Season spielt. Aber
spielt,
ist auch eine Beleidigung für Playoff Rondo. Also,
genau, das ist es halt.
Deswegen, ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er es ernst meint. Ich glaube, er weiß schon, dass ihn die Regular Season nicht interessiert. Also, dass er da mal in die Knie gegangen wäre in der Verteidigung, habe ich, glaube ich, in den letzten 2 Jahren nicht gesehen. Deswegen dachte ich dann irgendwann, er kann es einfach nicht mehr, weil so will ja niemand spielen. Also in der Regular Season hat er auch mal einen guten Pass gespielt, aber das war's. Und jetzt war er ja sogar echt ein guter Verteidiger teilweise, im Rahmen seiner Möglichkeiten, ist halt nicht groß, aber sonst zumindest saugiftig. Es hat, glaube ich, keinen Spaß gemacht, gegen ihn den Ball nach vorne zu bringen. Hat die Dreier mit Überzeugung genommen und, glaube ich, immer noch, also trotz gesunkener Quoten in den Finals, über die Playoffs eine ganz gute Quote. Also, ja, so wie er jetzt gespielt hat, würde ich sagen, jetzt halt ein paar Monate einfrieren und nächstes Jahr zu den Playoffs wieder auspacken.
Ja. Ja, das ist, also, so nachdem wir jetzt den Supporting Cast ein bisschen abgefeiert haben, Shoutout auch noch an Karl Kuzma, der in den Playoffs gelernt hat zu verteidigen, auch wenn er offensiv
verlernt hat. Ja.
Genau. Das wollte ich so etwa sagen. Der Grund, warum das natürlich alles funktioniert hat und warum Leute, von denen man da auch teilweise, glaube ich, zu Recht dachte, das ist jetzt nicht unbedingt die erste Wahl auf ihren Posten, ist halt, meiner Meinung nach kann man das auch so ein paar Kernpunkte eigentlich zurückführen. Also zum ersten natürlich so den Davis-Trade, das ist ja Captain Obvious und das ist halt, abgesehen davon, dass das ein überragender Spieler ist, der, also ich glaube, er ist jetzt, wenn er jetzt meine erste Option wäre, dann wäre er nicht mein der beste Spieler, mit dem LeBron jemals gespielt hat, sondern da hätte ich gesagt, 2011 war Dwayne Wade immer noch, so als der Franchise-Player, oder als die erste Option. Aber als die zweite Option neben LeBron kannst du keinen besseren Spieler haben. Und also, weil er einfach irgendwie alles abdeckt, was LeBron nicht so gut oder nicht, also was nicht so sein Schwerpunkt ist und gleichzeitig auch nicht im Verdacht steht, dass er irgendwie die Anteile zwingend wegnimmt, sondern das ergänzt sich einfach traumhaft. Damit hat er halt meiner Meinung nach LeBron revitalisiert, was mindestens ebenso wichtig war, jetzt abgesehen von seiner individuellen Qualität. Also es hat einfach dazu gesorgt, dass LeBron diese gesamte Saison mit einer anderen Einstellung angegangen ist als die letzte. Also ich finde, das war in Sachen Körpersprache zu sehen, das war vor allem in Sachen Defensive zu sehen. Und das ist halt dann
auch noch...
Bitte?
Kein Wein in die Halle gebracht.
Seltener. Also er hat es zumindest nicht offensichtlich. Und ja, das ist ja schon mal erstmal der wichtigste Schritt.
Ja.
So. Und also das ist halt irgendwie so, gerade diese defensive Identität, die ich schon angesprochen habe, die war halt über die gesamte Saison der Schlüssel. Und das funktioniert halt nicht, wenn LeBron da nicht auch von Anfang an irgendwie mit mit involviert ist und sich da steigert. Und er hat wirklich seit den Miami-Jahren nicht mehr so gut verteidigt in der Regular Season. Und das hat, man hat es auch in den Playoffs gesehen, dass das einfach irgendwie ja nochmal ein absoluter Schwerpunkt dieses Teams war. Und also ich, für mich sind das halt irgendwie ganz klar die Schlüssel dieses Teams. Oder wie würdest du das sagen? Fehlt da noch was?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich dachte auch, Offensive war die ganze Saison klar. Die beiden waren immer gut, der Rest war immer wackelig. Man hatte nie das Gefühl, dass sich jetzt hier ein dritter Scorer etabliert, auf den man sich verlassen kann, dass er auch nur 15 Punkte pro Spiel irgendwie beisteuert. Man hatte wahrscheinlich am Anfang die Hoffnung, es wird Kuzma und er wurde es nicht. Aber die Defensive war eigentlich die ganze Saison über schon wichtig. Und ich glaube, dafür habe ich wahrscheinlich Howard auch relativ früh mitverantwortlich gemacht. Also vor der Saison habe ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass es so gut funktioniert. Aber er hatte schon früh einfach seine Berechtigung. Also er hätte auch wahrscheinlich früher starten können statt JaVale. Aber das war eh immer eine komische Rotation. Also JaVale hat die ersten 3 Minuten jede Halbzeit gespielt und dann nicht mehr so ungefähr.
Genau, Howard hat mehr Minuten bekommen als Bankspieler.
Ja, und es war, glaube ich, auch berechtigt. Klar, ohne LeBrons Recommitment, was Defensive angeht, wäre es auch nichts geworden. Aber ich, also rückblickend irgendwie macht alles Sinn, oder? Also, dass LeBron letztes Jahr gedacht hat, okay, warum soll ich jetzt mit den paar Vögeln hier mich kaputt machen in meinem fortgeschrittenen Alter? Ich weiß nicht, ob er da schon sicher war, dass Davis kommt, vielleicht auch nicht. Also kann ich mir auch vorstellen, dass nicht, aber zumindest war ihm klar, Meisterschaft wird nichts. Ich muss mich ein bisschen schonen und bewahren, für wenn es wieder eine ernsthafte Chance auf Titel gibt. Also Leadership-mäßig hätte er nicht alles so machen müssen, aus meiner Sicht, letztes Jahr, wie er es gemacht hat. Aber den Teil, dass er sich in der Defensive geschont hat und eher wieder motiviert ist, sich da reinzuhängen, wenn es auch wieder eine Chance gibt auf einen Titel. Und ich glaube, das haben die zumindest im Team alle schon sehr früh in der Saison gedacht und geglaubt und als Ziel sich genommen. Aber das, also, dass er das dann so gut durchhält für eine ganze Saison, bei dem Alter hätte man jetzt auch nicht gedacht, aber dass es nicht an der Motivation scheitert, war ich dann eigentlich schon ganz zuversichtlich.
Ja, ich glaube, dieses letzte Jahr kann man, also gerade mit dem, was man jetzt in den Playoffs irgendwie dann auch nochmal gesehen hat, kann man das wirklich so ein bisschen unter so eine Art Sabbatjahr verbuchen fast. Also wo das halt auch, weil es halt LeBron ist, sind dann trotzdem, wenn man so am Ende bei Basketball Reference guckt und die Statistiken sieht, denkt man, boah, das war ja auch wieder eine richtig geile LeBron-Saison. Stimmt natürlich nicht, also war es halt nicht, aber war auch okay. Also letztendlich, er hat halt, glaube ich, so ein bisschen auf die Kavallerie gewartet und ich würde da auch zustimmen, dass er sich teilweise ein bisschen, also er hat es ein bisschen zu sehr raushängen lassen, also gerade auch in Sachen Körpersprache, das ist halt, glaube ich, bei so einem jungen Team dann nicht so leicht, aber letztendlich hat's, glaube ich, für die jungen Spieler funktioniert, weil die sind jetzt für den Moment in New Orleans überwiegend. Brandon Ingram wird da wahrscheinlich nach seiner MIP-Saison auch einen Maximalvertrag bekommen. Den Pelicans geht's ja ganz gut. Die Lakers haben sich Davis so ein bisschen, also Klatsch hat Anthony Davis ein bisschen zu den Lakers erpresst und das ist ja auch gelaufen. Also das hat ja irgendwie alles funktioniert. Dann nochmal, du warst ja vorher nicht unbedingt immer der größte LeBron-Fan. Jetzt hast du ihn halt mal so als Spieleranführer deines Teams quasi während so einem Playoff-Run erlebt. Hat es irgendwie bei dir ein Bild korrigiert oder hat es irgendwie groß was verändert oder sind deine Überzeugungen zu ihm eigentlich so, wie sie halt sind?
Gute Frage. Irgendwo dazwischen. Also ich habe schon als Kobe gestorben ist, glaube ich, wie er sich da verhalten und präsentiert und die Lakers repräsentiert hat, fand ich alles sehr positiv. Ich glaube vieles an ihm finde ich positiv. Leadership-mäßig verlasse ich mich, glaube ich, ein bisschen mehr auf seinen Track Record als auf das, was ich sehe. Also seine Körpersprache und nicht zurücklaufen, wenn man denkt, gefoult zu werden und so. Das ist aus meiner Sicht kommt das bei ihm immer noch extrem oft vor. Und das sind so Sachen, die man im Jugendsport lernt, dass man das nicht macht, dass man damit seine Mitspieler hängen lässt. Also das weiß ich nicht, stößt mir immer noch sauer auf. Aber vielleicht bin ich auch nur ein zweiter Skip Bayless.
ja.
Aber was ich natürlich auch sehe, ist, dass seine Mitspieler alle, glaube ich, schon extrem von ihm profitieren und dass er Spieler in gute Situationen setzt, dass er jetzt auch in den Playoffs, wenn Green wie in Spiel 5 so einen freien Dreier zum Schluss vermasselt, dass er sich dahinter ihn stellt und so weiter. Also insgesamt hat er sicherlich leadership-mäßig, ich glaube, er fährt einen anderen Style als früher das normal war oder als früher das als gute Leadership angesehen wurde. Es funktioniert aber für ihn und ich glaube, es funktioniert auch für seine Mitspieler. Und dann ist dem, also der Rest ist ja im Grunde genommen auch völlig egal. Deswegen, also ich weiß auch gar nicht, ob man sagen kann, meine Meinung von ihm hat sich insoweit geändert. Ich habe ja ihn schon, bevor er zu den Lakers gekommen ist, zu einem der absolut besten Spieler ever gezählt. Ich habe auch gesehen, mit was für Teams er in die Finals gekommen ist und sie teilweise gewonnen hat. Also ich glaube, so als Spieler, und das beinhaltet irgendwie ab einem gewissen Punkt ja auch als Anführer, hat sich mein Bild von ihm nicht geändert. Es war aber auch schon vorher sehr positiv. Ich meine, er ist eine andere Art von Anführer, als das jetzt Jordan war, natürlich Buzzword, oder Kobe. Aber am Ende ist es egal. Es funktioniert und daran habe ich jetzt auch vorher nicht gezweifelt. Letztes Jahr, wie du schon sagst, hat er nicht geführt. Also hat er einfach nicht. Auf die Jungen hatte er keinen Bock, das war schnell klar. Es war aber dann auch absehbar, dass das nicht auf Dauer eine große Rolle spielen wird, weil die nicht alle bleiben werden. Ich glaube, auf Kuzma hat er auch keinen Bock, aber er hat es wenigstens jetzt diese Saison nicht raushängen lassen. Vielleicht war es auch die letzte Lakers-Saison von Kuzma. Und wenn, dann hat LeBron da, glaube ich, nichts dagegen. Aber ich glaube, das kann ich auch nachvollziehen. Also in dem Alter und bei dem Resümee und dem, was er spielt, hat er keine Zeit für so, ja, weiß ich auch nicht, was das, also für so Spinner, in Anführungsstrichen. Und das kann ich verstehen. Er hat es nicht raushängen lassen. Er hat ihn, glaube ich, auf dem Feld gut unterstützt und in Szene gesetzt. Und mehr kann man nicht verlangen. Von der Person LeBron James werde ich nie der größte Fan, aber das muss ich auch nicht. Ich bin froh, dass er ein Laker ist und ich gönne ihm jeden Erfolg, den er als Laker hat.
Ja, ich finde das gerade mit der Leadership ganz interessant, weil, also ich finde, und auch da natürlich Buzzword, der Jordan-Vergleich, das ist halt, ich kann mir bei einem LeBron nie vorstellen, dass man da jemals eine Geschichte hört, wie bei Jordan, der sich mit Kerr geprügelt hat oder der halt irgendwie seine Mitspieler getriezt hat und denen gesagt hat, so, ihr seid ja, also, was war auch, in Last Dance hat man ja eigentlich eine sehr, sehr kinderfreundliche Version davon nur gesehen, meiner Meinung nach. Also da gibt's Bücher, in denen irgendwie wesentlich mehr drin steht, was er da so teilweise gemacht hat. Und das sind halt so Sachen, die ich mir bei LeBron nicht vorstellen kann, weil er, also, ich glaube, dieses raushängen lassen, so das kann ich ganz gut verstehen. Aber was bei ihm halt irgendwie und ihn auch von fast allen so modernen Superstars, finde ich, krass unterscheidet, ist halt, dass er sich zu einem sehr großen Teil über den Pass definiert und über das Playmaking. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Kontrast jetzt zu Jordan oder Kobe beispielsweise. Und halt gerade das Green-Beispiel. Ich hatte schon den Eindruck, dass er ihn auch in Spiel 6 ziemlich oft gefüttert hat. Also aus dem Grund, weil er irgendwie das, glaube ich, dann auch emotional checkt, dass so jemand, also das hat ja Danny Green dann sogar erzählt, dass seine Verlobte Morddrohung bekommen hat, weil er diesen Wurf da nicht getroffen hat, was ja für sich also vollkommen geisteskrank ist, aber dass das halt offensichtlich eine total schwierige Situation war. Und er hat relativ viele Pässe von LeBron bekommen, weil der halt, glaube ich, auch checkt, so dass es jetzt irgendwie jemand, den man vielleicht auch noch wieder ein kleines bisschen mehr reinholen muss und so. Also ich habe immer das Gefühl, dass er da auf eine sehr spielintelligente Art führt. Also und so man kriegt es ja schon auch immer mit, dass wirklich extrem viele von den Spielern ja schon nachträglich dann immer sehr begeistert sind, wenn sie mit ihm zusammengespielt haben, weil sie ihn halt so erlebt haben. Aber also letztes Jahr war auf jeden Fall eine Ausnahme und Kyrie Irving war auch ein anderer Fall. Ich glaube, es ist auf jeden Fall auch so eine Geschichte, dass man sich an erstens an ihn und vor allem aber auch um den Zirkus, der ihn umgibt, halt sehr gewöhnen muss. Und das ist, das kann, glaube ich, nicht jeder. Also deswegen war das auch bei jeder Station, wo LeBron bisher war, also jedenfalls nach oder seit Miami gab es immer relativ viel Aufruhr. Es gab immer relativ viel auch Veränderungen im Kader oder auch mal im Coaching-Staff, wie damals mit David Blatt. Also das können wir auch noch gleich kurz thematisieren, was für eine überragende Saison Frank Vogel eigentlich gecoacht hat, was man auch nicht so unbedingt hat kommen sehen, also ich jedenfalls nicht, aber ja, also irgendwie, das ist halt sowas, was LeBron irgendwie schon immer begleitet hat, so Brian Windhorst, der ihn ja für ESPN seit 50 Jahren ungefähr verfolgt, sagt er immer, he thrives in chaos, und ich glaube, das stimmt schon so ein bisschen, also das irgendwie umgibt ihn das und es funktioniert dann, aber ja. Kurz noch wegen Vogel, er galt damals, glaube ich, so eher als Drittlieblingslösung und hat jetzt meiner Meinung nach halt wirklich also vor allem in den Playoffs sehr, sehr gut gecoacht, hat, finde ich, im Laufe der Saison auch schon vieles, also gerade was halt so diese defensive Identität angeht, hat er viel eingerichtet. Wie hattest du ihn gesehen, als er damals verpflichtet wurde?
Als er verpflichtet wurde, ja, war mir auch bewusst, er war nicht die erste Wahl. Dann war ja auch gleich das Thema, oh, Kid sitzt mit auf der Bank. Der wartet nur. Ich hatte jetzt eigentlich von ihm als Basketballfachmann hatte ich, glaube ich, eine gute Meinung von ihm und den Rest war ich mir unsicher. Also auch, ich glaube, es kommt dann ja einfach extrem darauf an, wie versteht er sich mit LeBron? Ist LeBron für ihn oder nicht? Davis war eigentlich, zumindest habe ich mir gedacht, wenn LeBron ihn gut findet, folgt Davis.
Ja.
Und dann, ja, war die Message eigentlich relativ früh, LeBron ist für ihn. In der Saison hat man dann schnell gesehen, okay, die Defensive wird ernst genommen von allen. Das hat man, also habe ich zumindest auch früh mit auf den Coach zurückgeführt. Die Half-Court-Offense war grausam, das habe ich auch auf den Coach mit zurückgeführt. Die waren aber trotzdem im Ergebnis erfolgreich und also ich habe jetzt wahrscheinlich bis zu den Playoffs also schon eine ganz gute Meinung gehabt, aber jetzt nicht unbedingt gedacht, dass er tatsächlich jetzt eine der Stärken des Teams ist. Und rückblickend über die Playoffs, also auch einen Haufen Adjustments vorgenommen, auch sich getraut noch an der Aufstellung was zu ändern, ist auch immer geschafft, dass wenn er jemanden rausgenommen hat aus der Rotation, wie jetzt teilweise die beiden Center, JaVale komplett, dass man nicht das Gefühl hat, das hat auf die Stimmung gedrückt. Und er hat ja auch noch so Vögel vorgesetzt bekommen wie JR und Dion Waiters.
Hallo Vögel, das sind Champions. Champions,
ja.
Baby.
Ja. Aber bei denen, wo man auch dachte, okay, die haben mal kurz an Einsätzen geschnuppert und sie dann eigentlich nicht bekommen, hätte auch sein können, dass da irgendwie ein Thema draus wird oder das. Und da war einfach nichts. Also es waren genug Leute im Lockerroom, wo man zumindest von vornherein mal gedacht hatte, ob das nicht irgendwie mehr Probleme verursacht, als es löst. Und sie haben keine Probleme gelöst. Also gerade JR und Dion Waiters waren wahrscheinlich ein Net-Rating von Zero. Aber
das wäre positiv. Also ich glaube,
ja, gerade weil sie hatten ja auf der Plusseite nichts beizutragen, was jetzt gar nicht unbedingt deren Schuld war in dem Sinn, aber sie haben ja auf dem Feld nichts beigetragen. Und dass sie dann nicht negativ irgendwie den Lockerroom beeinflusst haben, muss man auch zumindest teilweise Vogel, glaube ich, zugute halten.
Ja, ich glaube, also man muss natürlich, also gerade jetzt in den Finals dann auch festhalten, dass da natürlich sehr, sehr viel von den beiden besten Spielern kam und also ich finde, also bei ihm war das jetzt nicht nötig und das ist wahrscheinlich auch ganz gut, dass er jetzt nicht so krasse Konzepte, alle möglichen unterschiedlichen Sachen ausprobieren musste aus der Not heraus, wie das Eric Spoelstra teilweise gemacht hat und teilweise auch positiv umgesetzt hat, weil Eric Spoelstra da glaube ich wahrscheinlich zusammen mit Nick Nurse nochmal aktuell auf so einem eigenen Level ist, was NBA-Coaches gerade so taktisch angeht, aber ich finde halt, er hat insgesamt einfach ein brutal soliden Job gemacht. Und deswegen wollte ich das auch mal hervorheben, weil man gerade bei so den LeBron-Teams über die letzten 10 Jahre eigentlich auch immer mal wieder dazu tendiert, das so ein bisschen zu vergessen und einfach zu sagen, ja, LeBron coacht das Team. Und ich glaube, der Fehler wurde damals bei Spoelstra gemacht in den Heatles-Jahren. Der hat das mittlerweile, dieses Bild halt, also vor allem durch diese Playoffs nochmal sehr verändern können, was, glaube ich, sehr positiv ist. Und ja, bei Vogel kann man es ja einfach direkt mal anerkennen, dass das, finde ich, gut war. Dann hätte ich nur noch ein paar Quick-Hitter kurz. Finals MVP, keine Debatte, oder?
Nee, keine Debatte. Also nach dem ersten Spiel gab es vielleicht so gerade nach dem zweiten, aber ich meine, im dritten hat AD dann keine sehr gute Leistung gehabt. LeBron hatte die ganzen Finals und als einziger Laker in Spiel 5 auch eine sehr gute. Keine Debatte.
Die Statistiken sind halt auch einfach irgendwie, wenn man sich das dann anguckt, auch die Quoten, dass er irgendwie über 6 Dreier pro Spiel nimmt und da über 40% trifft, hätte man vor 10 Jahren auch nicht kommen sehen, dass das mal so passieren würde. Aber naja, also der kann halt irgendwie alles. Dass Anthony Davis gestern auf dem Podium auf die Frage, was er jetzt dann eigentlich so mit seiner Zukunft anfängt, no idea sagt, ist das für dich ein Thema oder ist das einfach ein bisschen blöd formuliert und in Wirklichkeit ist eh klar, dass er bleibt? Ich tendiere zu Letzterem.
Ich tendiere auch zu Letzterem, aber ich wäre nicht schockiert, wenn er jetzt irgendwie so einen Einjahresvertrag plus Option für ein weiteres unterschreibt. Was nervig wäre, aber mehr auch nicht. Also ich kann mir vorstellen, Rich Paul sagt ihm, mach so und so, erhalten wir Maximum Pressure aufs Management. Und im Grunde genommen ist mir da als Fan ja eigentlich auch mitgedient. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er geht. Das wäre unfassbar, ehrlich gesagt.
Ja, vor allem, es gibt irgendwie, glaube ich, 3 oder 4 Teams, die Capspace haben und die sind alle nicht gut. Also wenn er sagt, ich will jetzt mein neues New Orleans aufmachen, das könnte er ohne Probleme, aber
Ich glaube, er ist eigentlich in der perfekten Situation.
Genau.
Deswegen, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er geht, dass es ein bisschen Taktiererei geben wird und vielleicht kürzere Verträge, als die Lakers das gerne hätten, kann ich mir aber schon vorstellen.
Ich rechne einfach mit einem 2+1, weil die Cap-Regularien so sind, dass er dann am Ende der zweiten Saison die nötigen Kriterien erfüllt hat, um den Supermax zu unterschreiben. Und also letztendlich wird es aber sowieso darauf hinauslaufen, dass das Clutch halt einfach das Papier vorlegt und diktiert, so schreibt ihr es rein. Und das wird dann genauso passieren. Und das, also jeder, der das anders denkt, da muss man einfach dann kurz real denken. Es ist auch vollkommen okay, weil wenn man einen oder in dem Fall sogar zwei dieser Spieler auf diesem Niveau hat, die sind nun mal einfach wichtiger als alles andere, was du in deiner Organisation haben kannst. Und die geben dir eine Chance auf einen Titel. Vielleicht geben sie dir auch einen Titel, so wie dieses Jahr. Und dann lässt man sich da halt ein kleines bisschen, ja, auch diktieren. Also ich glaube, das geht man da dann ein und das macht man auch gerne. Also es ist ja für die Lakers, selbst wenn sie natürlich gerne wüssten, wir können jetzt die nächsten 5 Jahre safe planen, das ist einfach nicht mehr die Realität und ich glaube, damit kann man sich sehr gut arrangieren.
Ja, nee, glaube ich auch. Vielleicht ist dann in irgendwie 5 Jahren oder so bei irgendeinem Superstar-Vertrag für einen Laker eine kleine Klausel, dass LeBron irgendwie ein paar Prozent an den Lakers bekommt. Das würde mich auch nicht schockieren.
Das ist zwar Stand jetzt noch verboten, aber ich sehe auch Loopholes. Das war ja auch früher bei den Mavs immer das Gerücht im Hintergrund, dass Nowitzki von Cuban solche Zusagen auch alle schon hatte und das irgendwie auch schon unterschriftsreif hatte, aber man das noch nicht offiziell machen durfte. Also das muss man die nächsten Jahre auch mal im Auge behalten, als er da auf Geld verzichtet hat. Dann letzte Sache, nochmal ein bisschen kompliziertere Sache, also die ich aus der Ferne irgendwie sehr zwiespältig gesehen habe, also wie die eigentlich nicht wie die Lakers selbst, sondern wie es um sie herum dieser Titel, dieser Playoff-Run irgendwie so mit immer wieder mit der Brechstange mit Kobe in Verbindung gebracht wurde, also mit seinem Tod irgendwie. Da wollte ich dich mal fragen, wie du das wahrgenommen hast, weil also für mich ist das, dass die Spieler, also vor allem die ihn ja irgendwie auch teilweise sehr gut kannten und jemand wie Pelinka, dass da irgendwie die Verbindungen da sind und man dass der Familie widmet und so, das finde ich alles irgendwie vollkommen okay. Aber wie das medial irgendwie so zu so einem Riesenthema gemacht wurde, irgendwie hatte das für mich immer so einen Beigeschmack. Wie hast du das gesehen?
Ja, gute Frage. Also aus dem Team kam, fand ich okay. Das wirkte jetzt für mich nicht gezwungen eigentlich, ja. Ganz im Gegenteil, weil von, also abgesehen von, als es konkret passiert ist und dann Trauerfeier im Staples Center und so, kam vom Team jetzt, fand ich, angenehm wenig. Also es wurde schon, so habe ich das Gefühl gehabt, mehr dem Team anheimgelegt, wie sie damit umgehen wollen. Und ich glaube und hoffe, die haben es eigentlich von sich aus, was sie gemacht haben, haben sie von sich aus gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob ich den Medien jetzt vorwerfen würde, dass sie es irgendwie darüber hinaus großartig aufgebauscht haben. Sie haben es natürlich gerne genommen, wenn dann irgendwie, ja, wenn, keine Ahnung, dann berichtet wurde, dass Davis Kobe gerufen hat, nachdem er seinen Game-Winner abgefeuert hat, oder irgendwie solche kleinen References, oder dass sie dann im Trikot irgendwie von Kobe gespielt haben und solche Sachen, wurde natürlich aufgegriffen. Ja, alles andere hätte mich irgendwie auch gewundert. Aber ich weiß gar nicht, woran denkst du denn, wenn du sagst, die haben das so ja, größer gemacht, als es hätte sein sollen?
Also ich glaube, vor allem, als es mal um die MVP-Debatte ging und irgendwie händeringend versucht wurde, noch einen Case für LeBron zu machen, den er statistisch halt nicht hatte gegen Giannis, muss man ja klar sagen. Also war eine tolle Saison, aber er war halt irgendwie da schon klar auf Platz 2 eigentlich. Die paar Wähler, die ich teilweise gesehen habe, die halt zumindest offiziell gesagt haben, sie stimmen für LeBron, haben das halt damit gerechtfertigt oder teilweise einfach direkt damit begründet, ja, die Lakers hatten ja eine Tragödie und LeBron hat sein Team zusammengebracht. Und das finde ich irgendwie total, also fand ich irgendwie geschmacklos. Irgendwie ist mir das sauer aufgestoßen. Aber
also ich finde witzigerweise, das finde ich noch ein besseres Argument, weil ich glaube, das kann, also es hat das Team sicherlich durchgeschüttelt, und dass sie damit im Ergebnis gut umgegangen sind, hat, glaube ich, was mit LeBrons Leadership zu tun.
Also dem stimme ich übrigens auch vollkommen zu. Also ich glaube, das, was mich daran stört, es ist ja nicht vergleichbar. Also du kannst ja Giannis nicht vorwerfen, dass nicht jemand aus seiner, also jemand von der Franchise in dieser Saison gestorben ist. Deswegen ist es kein sportliches Argument.
Das stimmt. Es ist, wenn dann, ein Führungsqualität-Argument im Angesicht von Widrigkeiten, wenn du so willst. Aber ich glaube, die gleichen LeBron-Wähler, die für ihn beim MVP gestimmt haben, haben wahrscheinlich auch angeführt, dass er in seiner 17. Saison ist, was auch nicht eine Rolle spielen sollte. Ja. Also deswegen, ja, das ist mir so als großes Thema jetzt nicht aufgefallen. Ich hätte den Medien da wahrscheinlich sogar noch mehr zugetraut, als es dann gemacht wurde. Das Einzige ist natürlich, was mich an den Medien genervt hat, war dann, dass die gleichen, die auf Kobe rumgehackt haben, auf einmal seine größten Fans waren. Also, ja, dieses Glorifizieren von jemand, der gestorben ist, das stößt mir immer negativ auf. Aber es ist wahrscheinlich auch irgendwo menschlich. Also, man kann es auch nachvollziehen.
Ja. Ja, gut. So kann man das auf jeden Fall zusammenfassen. Dann würde ich sagen, musst du noch was loswerden zu den Lakers?
Nächstes Jahr nochmal wieder, hoffentlich.
Die Frage sollten wir eh klären. Glaubst du, sie sind nächstes Jahr besser oder schlechter oder genauso?
Ich glaube, es ist komplett offen. Sie haben ja ein bisschen Cap-Space. Wenn sie Kuzma und Green zu einem Package für egal was machen können, dann stehen die Chancen, dass sie besser sind, nicht so schlecht. Und hoffentlich wollen jetzt ein paar Bandwagoner und Seasoned Veterans, wie man so schön sagt, auf den Zug aufspringen und für wenig Geld helfen, die nächste Meisterschaft einzufahren. Also ich glaube, wenn sie besser sein wollen, dann muss es zumindest während der Regular Season weniger auf LeBron ankommen, sodass er halt noch ein bisschen weniger spielen und sich besser konservieren kann. Und dann geht was.
Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass diese etwas unklare finanzielle Situation, die es jetzt gibt, die wahrscheinlich bei einigen Teams auch dazu führen wird, dass sie vielleicht noch mehr Probleme damit haben, Luxussteuer zu zahlen, was ja eh schon längst nicht jedes Team gerne tut, dass die Lakers da vielleicht ein bisschen weniger Skrupel haben, allein schon wegen ihrem TV-Geld. Also sie sind ja da einfach ein bisschen solider aufgestellt als die meisten anderen Teams, und dass sie da bei einigen Spielern vielleicht ganz gute Karten haben werden. Und ich sehe halt in dem Kader, auch wenn das jetzt natürlich alles irgendwie ziemlich herausragend funktioniert hat, sehe ich halt immer noch genug Möglichkeiten, um vielleicht auch mit kleineren Moves was besser zu machen. Also beispielsweise, das wäre jetzt eine große Lösung, meiner Meinung nach, aber wenn man Joe Harris von den Nets bekommt, dann hat man direkt noch einen der besten Shooter. Und also ja, einen Shooter auf einem Niveau, wie man es diese Saison gar nicht hatte. Und ich weiß nicht, wenn man das schafft, so jemanden vielleicht noch mit reinzubekommen, dann kann es halt offensiv irgendwie schnell ein bisschen besser werden. Und dann kommt es halt für mich eigentlich ausschließlich darauf an, bleibt LeBron nochmal gesund? Und wenn ja, sind die Lakers halt eigentlich sofort wieder mittendrin in der Verlosung. Also muss man, bei Davis muss man das ja, obwohl er 8 Jahre jünger ist, eigentlich fast noch mehr sagen, wenn Davis auch gesund bleibt, natürlich, weil er fällt in jedem Spiel hin.
Jedes Spiel, ja, genau, so ist es.
Da könnte man eigentlich echt ziemlich gut ein Trinkspiel draus machen, aber es ist halt immer nachts. Das ist das große Problem daran. Aber es ist wirklich jedes verdammte Spiel. Das war mir früher gar nicht so bewusst. Aber diese Saison ist er halt überwiegend immer wieder aufgestanden. Und wenn es nochmal passiert, dann sehe ich eigentlich ganz gute Karten dafür, dass die Lakers nächste Saison nochmal besser sein können.
Ja, die Hoffnung besteht. Andere auch, aber trotzdem. Ja. Also, dass sie nächstes Jahr wieder mitspielen können, das erwarte ich schon.
Ja, denke ich auch. Gut, dann wäre es das zu den Lakers. Dann danke ich dir erstmal.
Sehr gerne.
Ich danke auch allen Zuhörern, besser gesagt. Wir werden, wie gesagt, wahrscheinlich morgen oder übermorgen kommt nochmal eine Folge mit Jonathan von Jeden Tag NBA, in dem wir auch ein paar Fragen beantworten wollen. Das heißt, wenn jemand uns noch was schicken will, gerne bei Twitter, Facebook, wo auch immer, irgendwelchen sozialen Medien. Ihr wisst ja wie. Und ansonsten, ja, wie gesagt, danke ich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Reingehauen.
Reingehauen.